unter uns ist. Im Kirchenjahr feiern wir heute Palmsonntag. Palmsonntag ist so eine kleine Eselsbrücke. Ja, worum geht's Palmsonntag? Palmsonntag ist der Sonntag, an dem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist auf dem Esel und die Menschenmassen ihm mit Palmenzweigen zugejubelt haben und ihn zum König machen wollten. Darum geht es Palmsonntag. In unserem Bibeltext geht es aber nicht um Palmsonntag. Wir sind in unserer Predigtreihe über das Johannesevangelium und hatten letzte Woche über die Fußwaschung die Predigt gehört von Jonathan und gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also wir befinden uns jetzt mit unserem Predigtext für heute an dem Abend vor Palmsonntag oder an dem Tag vor Palmsonntag. Und da lese ich mit uns den Bibeltext aus Johannes 12, die Verse 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ich möchte in der Predigt heute auf 3 Hauptcharaktere in diesem Text eingehen, nämlich auf Maria, auf Judas und auf Jesus. Zunächst einmal Maria. Von Maria haben wir schon einiges gehört. Maria war Teil der 3 Geschwister von Bethanien. Ja, Maria, Martha und Lazarus, eine Geschwisterkonstellation dort. Und alle 3 folgten Jesus nach und hatten ein Herz für Jesus und waren gläubig und hatten schon viel erlebt. Ja, wenn ich hier mal in Erinnerung rufen darf, die Geschichte, als Jesus zu Gast war bei Maria und Martha und Martha gedient hat, wie sie hier auch in dieser Geschichte dient. Und Maria zu den Füßen von Jesus saß und zuhörte, wie eine Jüngerin bei einem Rabbi zuhört. Und das als Frau, ganz außergewöhnlich. Das heißt, Jesus hat ihr hier Räume eröffnet und den Frauen Räume eröffnet, dass sie in Beziehung mit Jesus sein können, in Beziehung mit Gott treten können, so wie es vorher nicht möglich war in der Kultur dort im Judentum. Das heißt, Jesus ließ sie gewähren und lobt sie sogar dafür, dass sie diesen Weg genommen hat, um von Jesus zu hören, um mehr von Jesus zu erfahren. In Maria sehen wir so eine tiefe Sehnsucht nach Erkenntnis, nach Beziehung zu Jesus, nach Liebe und Intimität hier im geistlichen Bereich. Gleichzeitig erlebt Maria auch so eine tiefe Wertschätzung von Jesus und eine Annahme, wie sie ist und dass sie einfach da sein darf und dass sie auch ihre Sehnsucht Ausdruck geben kann nach einer Tiefe in ihrem Glaubensleben. Und dann hatten wir die Predigt von Lars vor, ich glaube 2 Wochen war das, über Lazarus, wo der Bruder von Maria, Lazarus, plötzlich stirbt. Ja? Er war krank, keiner konnte ihm helfen, er war tot und war schon im Grab und Jesus kommt und sieht auch den Schmerz der Schwestern, Martha und Maria, fühlt mit, ist selbst betroffen, weil Lazarus war auch sein Freund. Und dann ruft er Lazarus aus dem Grab heraus, nachdem der Stein weggerollt war. Und er kommt dann raus, wir haben die Predigt vielleicht noch vor Augen, und auf einmal lebt er wieder. Und Maria ist mit dabei gewesen, hat das erlebt, wie Jesus ihren Bruder von den Toten auferweckt hat. Und jetzt in dieser Begebenheit, da wird praktisch ein Festessen veranstaltet zu Ehren von Jesus, nachdem Lazarus auferweckt wurde. Das heißt, da ist große Partystimmung, wahrscheinlich wieder in diesem Haus von diesen drei Geschwistern. Und Jesus ist da und sie feiern Jesus, sie feiern Lazarus, der wieder ins Leben gekommen ist. Sie haben eine gute Zeit da. Sicherlich noch Gäste eingeladen aus dem Ort, wer auch immer vielleicht dazugekommen ist. Eine schöne Feier, die sie dort haben. Maria wusste zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon sehr genau, dass Jesus kein normaler Mensch ist. Also nicht nur einer, der ein guter Lehrer ist und weise Sprüche aufsagen kann, sondern sie wusste, dass Jesus Kraft von Gott hat und dass Jesus von Gott gesandt ist. Und sie wusste, glaube ich, dass Jesus der Messias ist und dass da, ich sag mal, in Jesus Gott drin steckt. Das war ihr klar und bewusst. Und jetzt in dieser Gemeinschaft beim Essen, vielleicht kann man sich das so ganz bildlich vorstellen, ja, alle liegen da irgendwie und essen und haben eine gute Zeit und da ist irgendwie Spaß da und sie freuen sich. Essen schmeckt gut, ja, Martha hat gut gekocht, wie immer. Und dann auf einmal steht Maria auf und hat dann so ein Gefäß in der Hand, so eine kleine Karaffe und geht zu Jesus und kniet sich vor Jesus hin, öffnet dieses Gefäß und auf einmal duftet es auch ganz angenehm in dem Raum und sie gießt den Inhalt, dieses Öl des Gefäßes über die Füße von Jesus aus. Und nicht zu wenig, nicht nur ein paar Tropfen. Also wenn wir manchmal mit Öl salben, ja, da kommt kaum was raus aus unseren kleinen Fläschchen. Das war ein halber Liter. Das heißt, die Füße waren triefnass von diesem Öl. Alles tropfte runter. Der ganze Raum duftete. Vielleicht ist dir zu Hause schon mal ein Parfüm hingefallen, irgendwie auf dem Boden, auf dem Fliesenboden und zerplatzt. Das duftet tagelang. Das kriegst du kaum weg. Halber Liter Nadenöl. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Situation, in diesem Raum, herrschte auf einmal komplette Stille. Irgendwie war die Partystimmung vorbei. Alle haben gedacht, was macht die da? Warum? Irgendwie ein bisschen komisch. Warum holt sie dieses Öl? Warum salbt sie die Füße? Die Predigt von Jonathan letzte Woche im Ohr, wir wissen, das ist ein Sklavendienst gewesen, die Füße zu waschen, die Füße zu ölen, kam eigentlich nicht vor. Also es war eine ganz, ganz komische Geschichte. Ganz viele Fragezeichen in den Gesichtern der Anwesenden. Und dann kam es noch heftiger. Maria, ich weiß nicht, welche Frisur sie hatte, aber normalerweise waren die Haare von den Frauen im Judentum dann irgendwie zusammengebunden, also nicht offen, nicht frei. Und dann löst sie ihre Haare, sodass die Haare offen sind, lange Haare, und dann kniet sie immer noch da und die Füße von Jesus sind Öl verschmiert und sie nimmt ihre Haare und trocknet mit ihren Haaren die Füße von Jesus und reibt sie trocken. Nochmal ein bisschen komischer. Und ich glaube, alle, die dabei waren, die haben sich gefragt, was passiert hier gerade? Vielleicht war es auch so eine peinliche Stille. ist das nicht ein bisschen too much? Kommt Maria Jesus jetzt nicht ein bisschen zu nah? Was will sie damit bezwecken? Vielleicht gab es auch solche Gedanken, ja, will sie ihn hier irgendwie anmachen? So, als Frau? Es war, glaube ich, eine große Verunsicherung im Raum, was hier abgeht. Ein betretenes Schweigen der ganzen Mannschaft, bis Judas den Mund aufmacht und sich beschwert. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was ist da eigentlich passiert mit Maria? Was ist da abgegangen? Vielleicht werfen wir noch mal einen Blick da hinein. Also sie hat eine Aufgabe übernommen, sich mit den Füßen von Jesus zu beschäftigen, was eigentlich dieser Sklavendienst ist. Das heißt, sie hat einen Dienst ausgeübt, der eigentlich auch unter ihrer Würde war. Das können wir erstmal festhalten. Sie hat einen demütigen Dienst getan. Sicherlich in der Art und Weise, dass sie Jesus ehren wollte. Also sie wollte zeigen, dass Jesus unendlich groß ist und dass sie ihm Wertschätzung geben will durch diesen Dienst. Sie hat sich vor ihm erniedrigt und sie hat ihm sicherlich auch Dank und Liebe ausdrücken wollen. Für all das, was Jesus schon in ihrem Leben bewirkt hatte. Für all das, was Jesus schon in ihrem Leben getan hatte. Und dann wäscht sie ja nicht nur die Füße, das hat sie nicht gemacht, sondern sie ölt die Füße ein. Sie salbt Jesus die Füße. Im Alten Testament war es so, dass nur zu bestimmten Punkten Menschen gesalbt wurden. Und das waren außergewöhnliche Menschen, die ausgesondert wurden für einen speziellen Dienst. Also es wurden Priester gesalbt, es wurden Propheten gesalbt, es wurden Könige gesalbt. Mit einem Salböl, was speziell zubereitet wurde, wo die Rezeptur im Alten Testament zu finden ist, was auch ganz toll duftete und so. Es waren diese besonderen Momente, da hat man sich nicht gegenseitig einfach nur so gesalbt. Wenn man den ganzen Textzusammenhang liest und auch im Hinterkopf hat, wie es weitergeht, Palmsonntag kommt, Jesus zieht nach Jerusalem ein und wird als König gefeiert, dann kann man sehr davon ausgehen, dass Maria im Hinterkopf hatte, Jesus ist der Messias, er ist der König und ich salbe ihn als König. Normalerweise hat man den Kopf gesalbt, sie salbt hier die Füße, um zu zeigen, ich bin es nicht wert, deinen Kopf zu salben, ich salbe deine Füße und somit bist du ganz gesalbt. Also da steckt so dahinter, dass sie verstanden hat, dass Jesus König ist. Und dieses Öl, das war definitiv viel. Viel weniger hätte es auch getan. Halber Liter. Was hätte man damit alles machen können? Und dieses Öl war absolut wertvoll. Später im Text heißt es, man hätte es verkaufen können für 300 Denare. Ein Denar war ein Tageslohn. 300 Denare, grob über den Daumen gepeilt, ist ein Jahresgehalt. Wie viel verdienst du im Monat? Jetzt multipliziere mal mit 12. Brauchst jetzt nicht auf den Cent rechnen, kannst grob überschlagen. Das ist dein Jahresgehalt. Maria hatte dieses unendlich wertvolle Gefäß mit diesem wertvollen Öl und war bereit, ein Jahresgehalt, ich sag mal, zu verschwenden an den Füßen von Jesus. Aus Liebe zu ihm, weil Jesus ihr so wertvoll war. Man könnte auch sagen, dass dieser Wert von diesem Öl einem Erbe entsprach in der damaligen Zeit. Also vielleicht war dieses Öl so etwas wie eine Mitgift, wenn sie heiraten würde oder was sie von ihren Eltern bekommen hatte oder wo auch immer sie dieses Öl her hatte, aber vom Wert, vom Gegenwert so etwas wie ein Erbe. Also Maria war bereit, ihr Erbe an Jesus zu verschenken und nichts davon zurückzubehalten. Sie hätte auch sagen können, naja gut, ich nehme mal 10 Milliliter Öl und es hätte immer noch genug geduftet und es wäre immer noch genug ölig gewesen an den Füßen. Aber sie hat gesagt, nein, ich gebe dieses Öl ganz für meinen Jesus. Indem Maria Jesus die Füße salbte und dann auch noch ihre Haare gebrauchte, um diese Füße zu trocknen, setzt Maria sich der Beschämung der Leute aus. Ich glaube, sie wusste ganz genau, dass das in dieser Kultur sehr unüblich ist. Sie wusste ganz genau, dass alle im Raum, wenn sie das machen würde, komische Gedanken denken würden. Und auch falsche Gedanken denken würden. Das, was sie gar nicht im Herzen hatte. Und sie war trotzdem bereit, es zu tun. Das heißt, sie nahm Beschämung auf sich, ganz bewusst, weil sie Jesus ehren wollte. Und weil Jesus ihr wichtiger war als das, was die Leute über sie dachten. Maria ehrte Jesus mit Haut und Haar. Mit allem, was sie ausmachte, mit ihrem Herzen, mit ihrer Hingabe, mit Leidenschaft, mit ihrem Vermögen. Das war ihr Herzschlag. Sie ließ sich die Liebe zu Jesus etwas kosten. Sie war bereit, ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen, damit Jesus geehrt wird und damit sein Ruf, sein Name mehr herauskommt. Maria handelte nach dem Motto, was kann ich Jesus geben? Was hat er verdient von mir? Einer machte jedoch den Mund auf und fand das Ganze nicht lustig. Und das war Judas Iskariot, der Jesus später verraten würde. Lass uns nochmal in den Text reingehen. Was sagt er? Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Man kann sich förmlich vorstellen, wie Judas das Ganze beobachtete. Also da kommt Maria mit diesem wertvollen Öl und ich glaube, allen war bewusst, dass so ein Öl wertvoll war. So, ja, Markenöl, keine Ahnung. Ja, man wusste, das duftet besonders gut, das ist irgendwie was man nur zu besonderen Zwecken verwendet und er hatte eine Ahnung davon und ich glaube, seine Augen funkelten böse, als er mitbekam, hey, hier wird alles verschwendet, was könnten wir machen? Mit diesem Öl, wenn wir es verkaufen würden. Aber dann sicherlich auch dieser Gedanke, und das kommt in diesem Text sehr heraus, was geht mir hier verloren? Also nach außen hin hat er so getan, als könnte man den Erlös von diesem Öl für die Armen verwenden und Armen Gutes tun. Ja, so, ich sag mal, religiös, tatkräftig sein und in Bethanien heißt übrigens so viel wie Haus der Armen, Leuten dienen. Das ist ja immer auch gut so, ja. Aber was eigentlich in seinem Herzen war, war eine ganz andere Geschichte. Im Herzen bei ihm war, mir geht jetzt hier gerade was verloren. Wenn wir das Geld in der Kasse hätten, könnte ich in die Kasse greifen und mir davon was ziehen. Das ist jetzt ja eine ärgerliche Geschichte. Jetzt ist das ganze Öl auf dem Boden. Dumm gelaufen. Judas, er war scharf auf das Geld, zumindest einen Teil davon. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einschub, ja, weil es hier auch in dem Text angesprochen wird. wie ist das mit den Armen und unsere Aufgabe als Christ und so? Und was hat Jesus sonst gesagt zu dem Thema, sich um die Armen kümmern? Also Jesus war sehr dafür, sich um die Armen zu kümmern und auch Benachteiligten zu helfen. Das ist sein Herzschlag. Nur an dieser Stelle sagt er, hey, ich bin jetzt nicht mehr lange da und hier wurde mir jetzt gedient und das hat seinen Stellenwert. Aber grundsätzlich sollen wir schon auch als Christen und als Nachfolger von Jesus armen Menschen dienen und versuchen, dass wir ihnen helfen. Das definitiv. Hier muss man, glaube ich, aufpassen, dass man aber die Liebe zu Jesus und zu Gott nicht ganz ausklammert und ganz nach hinten stellt und Hauptsache, wir kümmern uns um die Menschen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, wenn man so unterwegs ist, sondern es geht eigentlich darum, dass wir Jesus lieben zuallererst, dass wir Gott nachfolgen, dass wir ihn hochheben und aus der Liebe zu ihm entsteht auch automatisch Menschenliebe, wo wir Menschen auch dienen sollen. Es muss ein Gesamtpaket sein. Da, wo wir nur auf Menschen fixiert sind, aus humanistischen Gründen und wir wollen helfen, 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 da kann sich, glaube ich, ganz schnell auch so eine komische, falsche Motivation einschleichen, dass es nicht aus reinen Motiven geschieht. Und deswegen ist es immer Gott lieben und Menschen lieben als Doppelpack, so soll es sein. Vielleicht auch hier an dieser Stelle mal die Frage, ja, wie geht es uns mit armen Menschen oder benachteiligten Menschen, wo dienen wir ihnen, wo helfen wir, wo sind wir denn da aktiv? Kannst du gerne mal mitnehmen, für dich persönlich und auch wir als Gemeinde, finde ich, wir sollten da mehr tun, als was wir aktuell tun. Ich glaube, da geht noch viel mehr und das ist auch sinnvoll und gut so. Zurück zu Judas. Was für ein Kontrast zu Maria. Was für ein Kontrast zu Maria. Während Maria einen hingebungsvollen Dienst an Jesus tut und ihr Herz für Jesus schlägt und sie alles reinlegt, um ihm einen Dienst zu erweisen, ihn zu ehren, ihm Wertschätzung zu geben, denkt Judas eben nicht an Jesus, sondern er denkt nur an sich selbst in dieser Situation. Er stellt sich die Frage, was geht mir hier persönlich gerade verloren? Was hätte ich haben können, wenn wir das Öl zu Geld gemacht hätten? Letztendlich bei Judas geprägt von einer Habgier im Herzen und von einem großen Egoismus. Und Klammer auf, Judas war noch intensiver mit Jesus unterwegs gewesen als Maria. Maria punktuell, immer wieder gab es Begegnungen, ja, Jesus kam gerne zu Besuch nach Bethanien, keine Frage, sie hatten viele Gespräche, viele Dinge, die auch da erlebt wurden, aber Judas war die ganze Zeit mit Jesus unterwegs und trotzdem war sein Herz so voller Egoismus und Habgier und sein Herz war unbeteiligt in der Beziehung zu Jesus. Zu Jesus war eigentlich, so wie wir es hier raushören, eine ganz große Distanz irgendwie da. Er war gar nicht bei Jesus in der Verbindung mit ihm, sondern er war bei sich. Maria, ihr Herz war voll, ja, voller Liebe zu Jesus. Und er, Judas, er war im Kopf und hat kalkuliert. Was kann ich bekommen? Was kann ich rausziehen für mich aus dieser Jesus-Geschichte hier? Judas, er hat tatsächlich nach einem anderen Motto gelebt hier. Er hat nicht sich gefragt, was kann ich Jesus schenken, was hat Jesus verdient, sondern was kann ich bekommen, was kann ich verdienen. Und letztendlich war Judas hier auch ganz unehrlich bei der Sache und hat nicht mit offenen Karten gespielt. Wenn wir Maria und Judas hier anschauen, dann sehen wir so zwei unterschiedliche Wege, wie wir mit Jesus unterwegs sein können. Und das ist, glaube ich, wichtig, das mal nachzuvollziehen und sich anzuschauen und auch an sich ranzulassen. Und jetzt geht es hier nicht darum, ja, Maria und Judas, Mann und Frau, und die Frauen sind halt ein bisschen emotionaler und ein bisschen leidenschaftlicher, und der Judas ist halt so ein Kopfmensch und ist halt ein Mann. So, ne? Darum geht es gar nicht. Also klammert das mal aus, ne? Weg damit, Mann und Frau spielt hier gar keine Rolle. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Was war der Weg von Maria, mit Jesus umzugehen? Es war ein Weg der Hingabe, es war ein Weg, aus der Beziehung zu leben, ein Weg der Liebe, der Nähe, der Nachfolge, auch eine Nachfolge, die sich etwas kosten lässt, die nicht einfach nur so billig ist, die nicht oberflächlich ist, sowohl finanziell als auch diese Beschämung in Kauf nehmen auf dem Weg der Nachfolge. Maria war hier unterwegs mit diesem Motto: Der Ruf von Jesus ist wichtiger als mein Ruf. Seine Ehre ist wichtiger als meine Ehre. Es war eine Herzensbeziehung. Sie wollte Jesus beschenken. Sie wollte für ihn leben. Und der Weg von Judas, ein Weg des Habenwollens. Was kann ich bekommen? Wo bin ich in dieser ganzen Sache? Eine Distanz zu Jesus. Er lebte nach dem Motto: Was bringt mir das alles? Was springt für mich dabei heraus? Wie ist die Bilanz? Wie kann ich rechnen? Was ist auf dem Konto, was ich für mich verbuchen kann, und was muss ich vielleicht geben? Und ist das ausgewogen? Und wie schneide ich ab bei der ganzen Sache? Ich möchte dich einladen, dass du heute mal für dich eine Bestandsaufnahme machst. Ganz ehrlich, guck doch mal auf dein Leben und auf deine Beziehung zu Jesus und stell dir die Frage: Bin ich mehr auf dem Maria-Weg unterwegs oder bin ich mehr auf dem Judas-Weg unterwegs? Jetzt musst du es nicht zu Ende denken, ne, dass Judas Jesus verraten hat und dann auch, ne, sich selbst umgebracht hat und so. Das mal jetzt nicht so ganz plakativ zu sehen. Aber an dieser Stelle, Wie tickt unsere Beziehung zu Jesus? Sind wir mehr davon geprägt, dass wir sagen oder dass wir uns die Frage stellen: Was kann ich Jesus schenken? Was kann ich ihm geben? Wie kann ich seine Ehre vermehren? Oder sind wir mehr auf dem Weg, dass wir uns fragen: Was kann ich denn von ihm bekommen? Was bringt mir denn diese ganze Jesus-Sache? Wie kann ich denn meine Bilanz verschönern, dass ich am Ende nicht mit leeren Händen dastehe? Und diese Frage ist, glaube ich, eine wichtige Frage, dass wir ehrlich drauf schauen und dass wir schauen, wie ticken wir denn in unserem Herzen? Wie sehr bin ich bereit, mich an Jesus zu verschenken, mit Haut und Haar? Oder wie sehr geht es mir darum, dass ich mehr und mehr und mehr bekomme? Dass ich etwas rausziehe für mich? Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Einschub nochmal machen, der mir wichtig ist. Ich glaube, die alte Prägung, so auch unsere Gemeindeprägung und unsere Kultur, in der wir teilweise vielleicht groß geworden sind früher, ging ja so in die Richtung, alles von sich selbst zu verleugnen, alles auch aufzugeben und nur Jesus nachzufolgen und nur Reich Gottes zu sehen und sich selbst total zu verlieren, auch seine eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen und, ich sag mal, sehr schräg und einseitig. Vielleicht ein paar Geschwister aus der Gemeinde und je nachdem, wo ihr herkommt, ihr kennt vielleicht so diese Prägung, wo ich jetzt sage: Mensch, das war auch nicht gesund. Ne, irgendwie, das ist, glaube ich, auch nicht das, was Gott will, und so verstehe ich sein Wort auch nicht. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt alles loszulassen, was wir sind, und uns schräg und krankhaft an Jesus zu hängen und nur ihn zu sehen. Das ist, glaube ich, auch nicht das Leben, was Gott für uns hier hat. Also es geht nicht um dieses schräge Ding, aber es geht darum, was ist denn unser Lebensfundament, was ist denn unser Herzschlag, dass unser Herzschlag so sein soll, dass wir sagen: Boah, Jesus hat meine Priorität. Zuallererst er. Trotzdem darf ich mich immer noch selbst wahrnehmen. Trotzdem darf ich mir auch in meinem Leben mal was gönnen. Trotzdem darf ich auch Dinge in meinem Leben genießen. Aber in einer guten Ausgewogenheit. Und es muss klar sein, wer hat die Priorität? Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich hier meine. Ich möchte uns einladen an dieser Stelle, dass wir uns Maria zum Vorbild nehmen. Dass wir verstehen, hey, das, wie sie es hier gelebt hat, vielleicht nicht in der Art und Weise, ja, mit dem Öl und mit den Haaren und so, das ist vielleicht nicht unseres, aber in dieser Haltung Jesus gegenüber, das soll auch meine Haltung sein. Das möchte ich einüben. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, boah, das ist irgendwie weit weg für mich. Also irgendwie fühle ich mich auch eher distanziert von Jesus und bin da eher im Kopf unterwegs und so. Und du fragst dich ja, wie kann ich denn da irgendwie zunehmen? Wie kann ich mich denn da verändern lassen? Was muss denn passieren, damit ich mehr so werde wie Maria und dass Jesus mich mehr aus dieser Judas-Geschichte befreit, wenn das für mich eine Rolle spielt? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es zuerst darum geht, dass wir Sehnsucht auch entwickeln nach dieser Begegnung mit Jesus für uns persönlich. Dass wir sagen, Jesus, ich möchte gerne, dass du mir nahe kommst. Ich möchte gerne, dass du mich berührst. Ich möchte gerne, dass ich Erfahrungen mit dir mache. Ich möchte nicht in dieser Beobachterposition bleiben, wie dieser Judas, der die ganze Zeit dabei war, 3 Jahre lang mitgetingelt ist, aber sein Herz nicht berührt wurde, weil er immer seinen Fokus auf die falschen Dinge gerichtet hat. Immer nur auf das Materielle, auf das Geld, auf das, wie er sich die Sachen vorgestellt hat. Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sagen, Jesus, komm. Jesus, ich möchte, dass du mich berührst. Ich möchte, dass du mich befreist von einem nur Kopfglauben hin zu einem Herzensglauben, der mich wirklich trifft und der mich wirklich meint. Und Jesus ist der Allererste, der sagt, wow, super, ich bin dabei. Der hat ein viel größeres Herz für uns, als wir Sehnsucht nach ihm. Jesus ist bereit, mit uns da eine Wegstrecke zu gehen. Schau doch mehr auf das, was Jesus für dich schon getan hat, als das, was du von ihm noch haben willst. Guck mal, was in deinem Herzen ist und wofür du auch betest und wo dein Fokus ist. Nimm dir Sachen raus aus der Bibel, Zusprüche, wo Jesus sich investiert hat in uns Menschen, wo er uns schon gedient hat. Und denk mal darüber nach. Und lass das mal wirken. Und ich glaube, in dieser Meditation über die Größe von Jesus wird unser Herz neu berührt, kann unser Herz neu berührt werden und die Liebe zu Jesus wird wachsen und uns von uns selbst befreien. Wir leben so in einer Zeit, wo es ganz viel um uns selbst geht, ja? Selbstoptimierung und wir fragen uns immer, wie kann ich mich nach vorne entwickeln? Wie kriege ich das meiste aus dem Leben raus und so? Manches davon ist irgendwie gut, dass wir uns nicht ganz vergessen, okay, aber es ist auch schräg und too much, es ist zu viel an vielen Punkten. Lass uns doch mal mehr auf Jesus schauen, was hat er schon uns geschenkt? Und darin zur Ruhe kommen. Wie kannst du Jesus beschenken, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus gerne auch etwas geben, ich möchte ihm auch Wertschätzung ausdrücken, wie kann das geschehen? Vielleicht einfach, indem dass du ihm Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Zeit ist kostbar, ja, wissen wir alle und wir alle haben wenig Zeit. Gib Jesus doch mal mehr Zeit und sag, Jesus, ich gehe mal mit dir eine Stunde in den Wald. Oder Jesus, ich gehe mit dir mal einen Tag, mach mal eine Auszeit. Oder Jesus, ich gehe mit dir mal 6 Tage ins Kloster und ich schenke dir Zeit. Und das ehrt Jesus, weil er dann sich auch entfalten kann in unserem Leben. Oder dass du sagst, Jesus, ich möchte neu von dir hören. Ich möchte mich nicht so sehr von den Medien dieser Zeit bestimmen lassen, sondern ich möchte mein Ohr dir schenken und hören, was du zu sagen hast in mein Leben hinein. Oder ich möchte dich ehren dadurch, dass ich Dinge lasse, wo ich weiß, dass du sie nicht möchtest. Ich möchte aufhören mit Dingen in meinem Leben. Oder du schreibst ein ganz persönliches Gebet oder singst ein persönliches Lied zu Jesus, was du jetzt nicht dann hier vortragen willst und alle feiern dich dafür, sondern wo du in einer intimen Beziehung mit Jesus bist und ihm dein Lied oder dein Gebet singst oder sagst, nur für ihn und seine Ohren. Oder indem du dich in andere Menschen investierst und Jesus in ihnen wahrnimmst und ihnen so dienst. Oder indem du aus deinen finanziellen Möglichkeiten gerne gibst in das Reich Gottes hinein, damit es gebaut werden kann. Ich glaube, dass es immer eine Möglichkeit gibt, von diesem Weg des Judas umzukehren und mehr diesen Maria-Weg zu beschreiten. Ich möchte zum Schluss kommen und auf die letzte Person kommen, die in diesem Bibelabschnitt eine Rolle spielt, und das ist Jesus. Das ist Jesus. Maria salbt Jesus wie ein König. Aber Jesus, in den Worten, die er dann wählt, deutet diese Salbung an dieser Stelle nicht als Königssalbung, sondern er sagt, ja, das bereitet ihn auf sein Begräbnis vor. Das heißt, wir haben hier so eine Spannung in dem Text. Einerseits Jesus, der König, andererseits aber auch Jesus, der ans Kreuz gehen wird, der sterben wird, der ins Grab gehen wird. Und beides zeichnet Jesus ja aus. Und diese Spannung ist da und die finden wir auch überall im Neuen Testament an unterschiedlichen Punkten. Jesus, der verheißene Retter, der Messias, der das Reich Gottes bringt, aber auf der anderen Seite auch der leidende Gottesknecht aus dem Jesaja-Buch, der sein Leben gibt. Oder in der Offenbarung Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda. Löwe, der Starke, der König der Tiere. Und auf der anderen Seite das geschlachtete Lamm. Beides ist da. Und Jesus, er ist der König, und der König, der wird letztendlich gekrönt mit einer Dornenkrone, und sein Thron ist jetzt nicht so pompös, sondern ist irgendwie das Kreuz, an dem er hängt, und da sind nicht die Menschenmassen, die ihm dann dort zujubeln und ihn feiern, sondern die dann rufen, kreuzige ihn und vielleicht auf ihn spucken oder ihn schmähen, als er da am Kreuz hängt. Und all das ist in dieser Person Jesus Christus. Vielleicht bist du auf der Suche nach Jesus und fragst dich ja, wer ist dieser Jesus eigentlich? Dann möchte ich dir Mut machen, dass du diese Spannung in dieser Person von Jesus aushältst, dass du nicht sagst, naja gut, Jesus ist jetzt nur der gute Lehrer, nur der König oder so, oder nur der am Kreuz gestorben ist und der schwach ist und so. Jesus hält alles aus. Und wir mit unserem Verstand, wir können das nicht alles so richtig begreifen und auseinanderdividiert bekommen und sagen, so ist es, hier sind die Schubladen, jetzt habe ich alles verstanden. Sondern Jesus Christus ist und bleibt immer auch ein Geheimnis für unseren Verstand. Aber in diesem Geheimnis und in dieser Spannung begegnet uns Gott, Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn. Jesus, derjenige, der rettet und der Gott ist in seiner Herrlichkeit, der aber auch ganz nah bei uns Menschen ist und uns dient. So lade ich dich ein, dass du diesen Weg mit Jesus vielleicht ganz neu suchst und dich ganz neu auch fallen lassen kannst in dieser Person von Jesus Christus. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir nochmal einen Moment nehmen, zur Ruhe zu kommen, das, was gesagt wurde, nochmal für uns reflektieren. Ich habe die Predigt überschrieben mit diesem Titel: Wie wertvoll ist dir Jesus? Wie wertvoll ist dir Jesus? Vielleicht hast du vor der Predigt beim Lobpreis gespürt, dass dir Jesus nicht so wertvoll ist wie vielleicht anderen, die hier auch gesungen haben. Vielleicht musstest du für dich so im Abgleich feststellen, boah, eigentlich kann ich da gar nicht so gut mitsingen und Jesus anbeten, weil Jesus ist mir gar nicht so wertvoll. Aber vielleicht hast du die Sehnsucht danach, dass Jesus dir so wertvoll wird und dass die Beziehung zu Jesus vom Kopf mehr ins Herz rutscht. Und wenn das dein Wunsch und dein Gebet ist an diesem Tag, dann mach dich gerne eins mit dem Gebet, was ich spreche. Dann halte Jesus im Stillen dein Herz hin und sage, Jesus, ich möchte so werden wie Maria. Hilf mir dabei. Schenk mir Begegnung mit dir. Schenk mir Leidenschaft für dich. Schenk du mir Hingabe für deine Sache. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du um unser Herz wirbst. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der nicht nur 500 Milliliter Öl gegeben hat, nicht nur ein Jahresgehalt verschwendet hat an uns, sondern du hast dein Leben gegeben. Dein Blut ist geflossen für uns. Welch eine Hingabe zu uns hast du gelebt. Herr, und ich bete, dass du uns in dieser Zeit, in der wir leben, dass du uns neu berührst mit dir selbst, mit deiner Liebe zu uns, dass wir uns öffnen für dich. Komm und befreie du uns von aller Habgier, von allem Egoismus, von allen falschen Vorstellungen von dir und zieh du uns hinein in diese Liebesbeziehung, dass unser Herz berührt ist und weich wird, dass unser Herz dir eine Antwort geben kann, die dich ehrt, die dich wertschätzt, die dich hochhebt. So komm, Geist Gottes, und wirke du an uns. Wir brauchen dich. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Wir brauchen deine verändernde und belebende Kraft immer und immer wieder. So komm, Geist Gottes, und durchdringe du uns, berühre du uns auch an diesem Tag und darüber hinaus mit deiner Gegenwart. So wollen wir dir zusingen und dich ehren und dir unser Leben hinhalten. Amen.